Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Der 50. Geburtstag, der ist für viele Menschen ein echter Einschnitt. Auf einmal merken Sie, sogar ich werde älter. Wie erstaunlich. Im neuen Roman von Lucy Fricke geht es um den 50. Geburtstag eines ziemlich ramponierten Mannes, aber das auf sehr überraschende, man könnte sogar sagen märchenhafte Weise. Gleich rede ich mit Lucy Fricke über ihr Buch »Das Fest«. Jetzt muss ich Sie erstmal warnen vor dem Roman, über den wir hier gleich reden, denn es kann sehr gut sein, dass Sie den nicht mehr weglegen können, wenn Sie einmal angefangen haben, dieses Buch zu lesen. Das Fest von Lucy Fricke. Ich jedenfalls musste das Buch in einem Rutsch durchlesen, weil ich unbedingt wissen wollte, was denn da passiert mit der Hauptfigur. Das ist so ein vom Leben zerzauster Mann und es gibt so eine listige Aktion um diesen Menschen herum. Und über all das kann ich jetzt reden mit Lucy Fricke, die ist hier im Studio von Deutschlandfunk Kultur. Seien Sie willkommen.
Hallo. Hallo, guten
Morgen. Wie war das denn beim Schreiben? Hat die Sympathie für ihre Hauptfigur sie auch beim Schreiben so durchgezogen wie mich beim Lesen?
Ja, unbedingt. Also der ist ja am Anfang etwas wehleidig, ein Jammerlappen, kann man auch sagen. Aber ich habe den schon von Anfang an geliebt, muss ich sagen. Und das ist so ein, ich schreibe den ja quasi hoch auch.
Ja.
Dem geht's ja immer besser.
Ja, am Anfang genau. Jammerlappen sagen Sie. Jakob heißt der Mann, der im Zentrum des Romans steht. Der wird eben 50 an diesem Tag. Der Roman spielt an einem einzigen Tag, seinem Geburtstag, mit Rückblicken natürlich auf sein Leben. Und am Anfang ist er eben, ja, jammert der rum, ist antriebsschwach, selbstmitleidig, einer, der vom Leben nichts mehr erwartet. Erstmal, wie ist der an diesen Punkt gekommen? Was hat den so ramponiert? Wie haben Sie sich das vorgestellt beim Schreiben?
Na, ich würde jetzt ganz frech sagen, dass das Leben als solches kann einen ganz schön ramponieren und da ist 50 vielleicht so eine Phase, wo man ja zurückblickt und hoffentlich auch nach vorne, und das ist so ein bisschen das, was ihm fehlt, dieses nach vorne schauen. Aber es ist natürlich, die letzte Beziehung ist schon 10 Jahre her, also die letzte feste, die Karriere als Filmregisseur geht ziemlich den Bach runter. Ist natürlich auch so ein bisschen der deutsche Mann, der 50 wird, zu kämpfen mit einer Zeit, die sich verändert, mit Verlusten, mit denen er klarkommen muss, also Verluste von Hoffnung, von Gefühlen, von Sicherheiten.
50 ist ja für Männer und Frauen und alle anderen auch ein Punkt, wo man so eben zurück und nach vorne schaut. Wie ist das bei Ihnen? Neigen Sie auch so zum Bilanzieren?
Ich habe das mit diesem Buch schon gemacht auch. Also ich werde erst in jetzt mittlerweile 6 Wochen werde ich 50 und habe eigentlich das so ein bisschen vorweggenommen, auch den meinen eigenen Geburtstag, glaube ich. Ja, ich neige schon dazu, also immer wieder festzustellen, wo steht man im Leben, was liegt hinter einem.
Jetzt steht auf dem Schutzumschlag Ihres Romans prangt der Aufkleber Spiegel-Bestseller-Autorin. Ihr Roman Töchter, 2018 erschienen, hat sich über 100.000 Mal verkauft, wurde verfilmt. Dann Ihr folgender Roman, Die Diplomatin, hat sich auch sehr gut verkauft. Von der Warte dieses Erfolgs aus, was da... Schwierig, über einen erfolglosen Typen wie diesen Jakob zu schreiben?
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist auch immer, dass diese Außenwahrnehmung auch von einer Spiegel-Bestseller-Autorin ganz anders ist als das innere Gefühl dazu. Also ich merke davon nicht so viel, muss ich ehrlich sagen.
Außer auf dem Konto, oder?
Außer, dass es ein bisschen, dass das Leben ein bisschen komfortabler geworden ist. Aber so viel Einfluss hat es dann gar nicht. Und Ich glaube, dieses Gefühl der Erfolglosigkeit ist mir natürlich auch noch so dermaßen vertraut, dass ich das jederzeit abrufen kann und auch das als Zukunftsvorstellung für möglich halte. Also es ist immer so, Erfolg halte ich selber, glaube ich, für vorübergehend.
Sie waren ja auch schon eine Weile unterwegs als Autorin und in anderen Berufen, als dann der Erfolg kam mit Die Töchter. Jetzt ist dieser Jakob in seiner Lebensbilanz zum 15. Es wird dann noch besser, aber wenn wir erstmal auf die Verlustbilanz gucken. Das wurde in einer Rezension des Romans auch bezogen auf die gesamtgesellschaftliche Situation. Ja, dass wir angesichts all der Krisen um uns herum im Moment nur Verluste zu sehen scheinen, also gerade auch in Deutschland. Wie sehen Sie denn das für Ihren Roman? Ist da diese private Verlustrechnung von Jakob auch verbunden mit so einer gesellschaftlichen Verlusterfahrung?
Ja, ich glaube, was vielen gerade klar wird in diesem Alter, ist, wie glorreich die 90er Jahre gewesen sind. Wie geprägt von Hoffnung und von Auftrieb. Dass man jetzt erst versteht, was sich eigentlich alles geändert hat. Also auch mit 9-11, also dass das ein Rieseneinschnitt war. Und danach so also ein Gefühl von Sicherheit vielleicht nie wieder zurückgekommen ist. Und das wird, glaube ich, jetzt natürlich immer schlimmer. Also alle sind haben das Gefühl, auf sehr unsicherem Boden zu stehen. Man weiß überhaupt nie, was morgen oder nächste Woche sein wird. Und dieses Gefühl schleicht sich natürlich rein. Und das ist kein privates Gefühl. Das ist kein persönliches, sondern es ist, glaube ich, schon ein gesellschaftliches und politisches Gefühl, was wir wahrnehmen.
Es ist immer interessant, an diesem Punkt merke ich immer die unterschiedlichen Erfahrungswelten von Westen- und Ostdeutschen, weil für mich würde ich sagen, die 90er Jahre waren mit die schwierigste Zeit meines Lebens, wo man sich komplett neu orientieren musste und ganz viel auch erstmal weggebrochen ist, aber das ist eben die westdeutsche Erfahrung.
Ja, das stimmt, das haben wir Westdeutschen tatsächlich nicht. Ne? Ja. Also uns ist noch nie irgendwas weggebrochen in dem Sinne, also jetzt,
bis jetzt,
die in den 70ern geboren sind, ja. In den 60ern.
Jetzt. Die versprochene Wendung in dem Buch passiert dann etwas Märchenhaftes. Dieser Jakob, der von sich so enttäuscht ist, vom Leben so enttäuscht ist, der begegnet seinem Leben wieder in Gestalt von Menschen, an denen sein Herz gehangen hat früher mal und wie er merkt, sein Herz bis heute hängt. Sie deuten das am Anfang des Romans nur an, was da eigentlich passiert. Würden Sie es für uns auch so ein bisschen andeuten?
Na, was da passiert, ist, dass seine beste Freundin Ellen all die Menschen zusammengeholt hat, also ausgegraben, kontaktiert, die in seinem Leben prägend für ihn waren. Und das ist so erzählt, dass quasi jedes Kapitel einer Figur gewidmet ist. Und jede Figur war für ihn in einem Jahrzehnt wichtig. Also es ist eine sehr klare Struktur. Mhm. Und er begegnet denen wieder und er hat die alle lange nicht gesehen. Und so kommen natürlich alte Geschichten zur Sprache, so werden alte Gefühle wieder wach und er merkt eigentlich, wie, also das ist die Idee seiner Freundin Ellen, wie reich sein Leben ist und wie schön es ist und wie wichtig Freundschaften sind und wie wichtig diese Menschen für ihn waren und dass die alle auch noch da sind. Also es geht auch schon sehr viel um Nachsicht, Versöhnung, Verzeihen, so diese Dinge und das ist, er kehrt eigentlich, indem er zurückschaut, ja auch in sein Leben und auch in seine Zukunft so zurück, kann man sagen. Also er ist dadurch
in die Zukunft,
wieder.
Gibt's ja sogar als Filmtitel.
Ja, genau. Es ist schon so ist es schon angelegt, zu verstehen, was er hat im Leben und das wertzuschätzen.
Wir haben schon verabredet, dass Sie uns ein kleines Stück vorlesen aus Ihrem Roman. Da ist Jakob in einem Schwimmbad und er ist dem ersten Mensch aus seiner Vergangenheit wieder begegnet. Das ist eine Frau, mit der er lange zusammen war. Diese Wiederbegegnung hat ihm schon mal die erste schwere Last seiner Vergangenheit von den Schultern genommen. Und dann macht er was er ewig nicht mehr gemacht hat. Und die Stelle lesen Sie uns vor, ja?
Er lässt sich verleiten von der Lebensfreude, die dort herrscht in dem Schwimmbad. Jakob wartete durch eine Horde Kinder und stellte sich am Sprungturm an. Es war wohl 35 Jahre her, dass er zuletzt das Schwingen eines Sprungbretts unter sich gespürt hatte, die Aufregung, die Vorfreude, und in all diesen Jahren war die Angst gewachsen. Wir sterben alle als Feiglinge, dachte er und richtete seine Wirbelsäule auf. Noch 20 Sommer, Jakob. Sein Körper wippte am Ende des Brettes. Nur ein Schritt noch, dachte er. Einfach fallen lassen, nichts tun, um Gottes Willen nicht drehen, nicht mit dem Bauch zuerst aufkommen, nicht nach unten, niemals nach unten schauen. Und er sprang, hinein in die Herrlichkeit des freien Falls. Jakob spürte sein Gesicht flattern und er lächelte, während er fiel. Er lächelte, als sein Körper den Schwerpunkt verlor und sich in der Luft zu drehen begann. Erst als er ins Wasser schoss, den Kopf voran, da schloss er die Augen und betete.
Erst wartete er, dann betete er. Das finde ich schön, wie das in diesem Abschnitt zusammenspringt. Und dieser Anfang, Jakob wartete durch eine Horde Kinder, da merkt man auch, dass der Roman so einen leisen, leicht schrägen Witz hat. Was für einen Ton haben Sie gesucht oder vielleicht dann auch gefunden für diesen Roman? Wie sollte der klingen für Sie?
Der sollte schon von Humor getragen sein auch. Also diese Mischung von tragisch-komisch. Mhm. Da habe ich ja eh einen Hang zu. Ich glaube, es zieht sich durch alle Bücher, vielleicht durchs letzte am wenigsten. Aber das war mir schon wichtig, dieser liebevolle Witz. Aber also sich nicht lustig machen, nicht zynisch werden, aber doch schon mit ihm lachen auch. Also ich möchte nicht über meine Figuren lachen, aber irgendwo mit ihnen. Und das ist natürlich durch die Erzählperspektive, das war so ein bisschen die Rettung, dass die Figur der Ellen den ganzen Roman erzählt. Und dadurch hat sie immer einen Blick von außen und kann das kommentieren. Und man merkt durch den Erzählton natürlich auch, was die Ellen für eine ist. Mhm. Und sie ist ziemlich nicht nur von Liebe geprägt eben Jakob gegenüber, sondern auch von so einem witzigen, distanzierten Blick auf die Welt als solches.
Und dieses komische Erzählen oder leise komische Erzählen kontrastiert ja auch interessant mit diesem Märchenhaften der ganzen Geschichte, denn eben, wie Sie haben es vorhin schon beschrieben, wie er den Menschen seines Lebens wieder begegnet und sein Leben wieder entdeckt und wie das alles an einem Tag passiert durch lauter Zufälle, wie er glaubt, Jakob jedenfalls. Das hat ja was sehr Märchenhaftes. Und solche Märchen brauchen wir vielleicht auch, wenn wir auf die 50 zugehen?
Ja, unbedingt hat es was Märchenhaftes. Also das das war auch Teil dieser Idee am Anfang, dass das so natürlich nicht so realistisch ist. Also auch wie versöhnlich alle mit ihm sind, wie schön das natürlich alles wird. Ich glaube, man braucht das. Also ich hatte am Anfang, habe ich mich schon gefragt, kann man sowas schreiben jetzt? Ja. Mhm. Also so ein Roman, der diese Art von Lebensbejahung und Zuversicht verbreitet. Mir war das anfänglich ein bisschen unangenehm beim Schreiben, als ich so alleine am Schreibtisch saß. Und dann merkte ich aber, also einerseits habe ich danach ein Bedürfnis, sowas zu lesen. Mhm. Und ich fand es sogar beim Schreiben auch tröstlich. Und das ist, glaube ich, so die Idee. Trost. Trost in vielleicht einem Märchenhaften, in aber auch Schönheit des Lebens, also diese Seiten mal wieder hervorzuholen.
Der Trost wird ein bisschen, wie soll man sagen, aufgeraut, weil dem Jakob auch nicht nur Schönes passiert. Er zieht sich auch allerlei Blessuren zu in diesem Vorgang dieses Tages. Aber das lesen Sie bitte alle nach in dem Roman Das Fest von Lucy Fricke. Im Klasen Verlag ist das Buch erschienen mit 138 Seiten. 20 Euro ist der Preis. Vielen Dank für den Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Aus Georgien haben wir zuletzt viel gehört wegen der Auseinandersetzung um die Parlamentswahlen dort. Der georgische Schriftsteller Iva Pesuaschwili, der hat davor gewarnt, dass in Georgien bald Zustände wie in Belarus herrschen könnten. Er warnt davor wegen dieser offenbar manipulierten Wahlen und wegen der Unterdrückung kritischer Stimmen in Georgien. Er überlegt sogar, seine Heimat zu verlassen. In seinem Roman Müllschlucker erzählt Iva Pesuaschwili vom postsowjetischen Chaos in seinem Land, einem Chaos, das auch bis heute die Gegenwart vergiftet. Dieser Roman ist 2022 in Georgien erschienen. Er wurde ausgezeichnet mit dem Literaturpreis der Europäischen Union und jetzt gibt es dieses Buch auch auf Deutsch. Mein Kollege Cornelius Willenkemper hat Iva Pesuaschwili in Tiflis getroffen.
Es heißt ja immer, wir Georgier können keine Geschichte kurz erzählen. Also werde ich weit ausholen.
We need to give a lot of context.
Iva Pesuaschwili spricht schnell und hat viel zu sagen. Modisch urban gekleidet, in der einen Hand eine Zigarettenschachtel, in der anderen sein Smartphone, erscheint er zum Treffen im sogenannten Runden Garten, einer begrünten Verkehrsinsel im hippen Tiflisser Waageviertel. Pesuaschwili ist einer der erfolgreichsten Gegenwartsautoren Georgiens. Sein dritter Roman Müllschlucker hat auch im Ausland für Aufmerksamkeit gesorgt. Im Zentrum steht die Geschichte des Landes seit der Perestroika und die Suche der Georgierinnen und Georgier nach ihrem Platz in einem Leben, in dem alle früheren Wahrheiten plötzlich nichts mehr wert sind, wie Pesuaschwili meint.
Dafür habe ich einen Tag gewählt, der sehr wichtig für uns Georgier ist, den 9. April. Am 9. April 1989 schlugen russische Soldaten eine friedliche Demonstration auf dem Rustaveli-Boulevard nieder. Es gab 21 Tote und zahllose Verletzte. Das war der erste Stein einer Domino-Reihe an Konflikten mit Russland. Dass Georgien sich bereits 2 Jahre später, am 9. April 1991, sehr früh für unabhängig erklärte, geht auf die Leute zurück, die damals auf die Straße gegangen sind.
In seinem Roman erzählt Pesuaschwili vom Alltag der Familie Simonian am 9. April 2017. Der Vater Gena, früher ein Streifenpolizist mit Heldenorden, langweilt sich jetzt auf seiner Couch in einem Tiflisser Brennpunktviertel.
Gena hatte jeglichen Glauben verloren, sowohl an die Wahrheit als auch an die Lüge. Die Welt, in der er früher gelebt hat, basierte von oben bis unten auf Lügen. Und als die Zeit der Wahrheit angebrochen war, stellte sich heraus, dass diese Wahrheit nichts außer Zerstörung, Mord und Totschlag sowie Unglück bringen konnte. Und wenn die Lüge für alle eine Lüge war, so hatten dann leider alle eine unterschiedliche Wahrheit.
Gena ist das dysfunktionale Oberhaupt einer dysfunktionalen Familie. Seine Frau Mila sorgt als Friseurin für ein karges Auskommen und bändelt mit einem erfolgreichen Geschäftsmann an. Der Sohn Lazare ist als Hobby-MC und Essenslieferant erfüllt vom Hass gegen den neuen Betonkapitalismus und seine Jünger. Nur Sema, die ältere Tochter der vierköpfigen Familie, hegt Zukunftshoffnungen. Zielstrebig klettert sie die Karriereleiter als Polizistin hinauf und macht sich zugleich keine Illusionen über die Ineffizienz und die scheindemokratischen Strukturen des georgischen Staates. Mit Seilschaften und dem sowjetischen Geist, der als beißender Gestank seine Romanfiguren begleitet, hat auch Autor Iva Pesuaschwili selbst Erfahrungen gemacht.
Die Regierung will Kontrolle darüber haben, wer wann was aus der Literatur oder aus der Kunstszene veröffentlicht. Die wollen nicht, dass unabhängige Autoren wie ich über die aktuellen Probleme unseres Landes oder gar über die Regierung schreiben. Es ist einfach. Entweder du bist auf ihrer Seite oder du bist nichts in diesem Land.
Das einflussreiche staatliche Literaturhaus in Tiflis wird von einer Parteigängerin der Regierungspartei Georgischer Traum geleitet. Auch sie stimmte im Sommer für das sogenannte Transparenzgesetz.
In Russland verkaufen die Buchhandlungen manche Bücher nur noch in schwarzen Plastikumschlägen, weil die Autoren als ausländische Agenten eingestuft wurden. Wir erleben gerade erst den Anfang und wir wissen, wie es weitergeht. Das Ganze folgt dem Drehbuch des KGB und das funktioniert immer gleich. Wir in Georgien kennen das.
Von den staatlichen Übersetzungshilfen, die auf dem äußerst kleinen georgischen Buchmarkt besonders wichtig sind, wurden Pesuaschwili und andere regierungskritische Autorinnen und Autoren längst ausgeschlossen, in den Kanälen staatlicher sozialer Medien gesperrt. Wird der georgische Traum die offenbar manipulierten Wahlen für sich beanspruchen? Autor Iva Pesuaschwili trifft düstere Prognosen für Georgiens Kulturszene.
Ich habe 2 Töchter und eine Frau und lebe im Augenblick ausschließlich von der Literatur. Ich arbeitete gerade an meinem Roman, als dieser Mist mit dem russischen Gesetz losging. Also bin ich auf die Straße zum Protestieren. Das war für mich nicht einfach, denn ich kann mir nicht vorstellen, was zum Teufel ich in diesem Land verloren habe, wenn der georgische Traum die Wahl wirklich gewinnt. Das Geringste wäre, dass ich unterdrückt würde. Und das Schlimmste, dass sie mich einsperren, nur weil ich gegen sie bin.
Der georgische Autor Iva Pesuaschwili. Sein Roman Müllschlucker verloren in Tiflis, der wurde aus dem Georgischen übersetzt von Nadja Michelatze-Bachsuljani und ist im Mitteldeutschen Verlag erschienen mit 140 Seiten. 20 Euro ist der Preis.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Eine Geschichte von Prostitution und Macht, vom Ausspionieren und von Sexarbeit, erzählt der junge Autor Clemens Böckmann in seinem ersten Roman. Was du kriegen kannst, so heißt dieses Buch. Und Elke Schlinsog aus unserer Literaturredaktion hat das gelesen. Guten Tag, Elke.
Ja, guten Morgen.
In dem Buch geht es um eine Frau, die in der DDR von der Stasi auf Männer angesetzt wurde. Was ist das für eine Frau? Wie stellt Clemens Böckmann die vor?
Ja, das muss man sich vorstellen als ganz detaillierte Nahaufnahme aus dem Inner Circle des DDR-Systems. Und mit seinem Roman muss man sich vorstellen, da bohrt er sich nochmal ganz tief in das Leben dieser Frau, in das Leben der DDR und in die Machtstrukturen der Stasi. Das ist das Zusammenspiel, was hier erscheint. Und das macht er so erschütternd auf anrührende Weise auch. Er erzählt ja auch eine unglaubliche Lebensgeschichte, die er wirklich gehört hat. Sie basiert auf wahren Tatsachen. Es ist die Lebensgeschichte einer jungen Möbelverkäuferin, er nennt sich hier Uta Lodner aus Zwickau.
Und die will eigentlich der sozialistischen Eintönigkeit ja nur so ein bisschen Spaß und buchstäblich Lust abtrotzen. Und wie sie dann in den 70er Jahren das erlebt, wie sie in Zwickau lieber in die Bars geht, wechselnde Männerbekanntschaften hat, sich auch darüber freut, dass sie mal Männer kennenlernt, die auf der Durchreise aus dem Ausland da sind, die Parfüm da lassen, auch mal eine Perlenkette. All das liebt sie, nutzt sie für ihre Lebensart, aber auch die Stasi und gewinnt sie als Informantin.
Und auf was für Männer wird sie dann angesetzt?
Ja, das ist, eigentlich ist das ein erschütternder Satz. Einmal sagt ein Stasi-Offizier, nimm, was du kriegen kannst, das ist ja fast der Titel. Mhm. Da wird auf plumpe, perfide Weise deutlich, was die Stasi macht. Eine Aufforderung zur Prostitution, in der DDR offiziell verboten, aber geduldet von der Stasi genutzt. Sie soll verschiedenste Menschen ausspionieren. Das sind natürlich internationale Gäste, die sie auf der Leipziger Buchmesse kennenlernt. Da wird sie oft hingeführt. Es ist aber auch der eigene schwierige Ostkader, den sie ausspionieren soll und darüber Bericht erstatten soll. Und so erfahren wir Beispiele von amerikanischen Geschäftsmännern aus dem Nahen Osten. Manchmal ist es auch so absurd beschrieben. Einmal soll sie einen Geschäftsmann aus Duisburg beobachten auf der Messe. Du hast schon, die Messe ist immer der Dreh- und Angelpunkt ihrer Aufgaben, wo sie als EM-Anne arbeitet. Aber sie bekommt für diesen Geschäftsmann weder ein Foto noch andere Angaben, findet ihn gar nicht. Also das hätte auch alles in einem Klamauk oder in einer Agentenkomödie landen können, macht Clemens Böckmann überhaupt nicht. Er stellt vielmehr die Doppelmoral eines Staates hier neben dieser der Heldin unter.
Und wie macht er das erzählerisch? Wie ist das Ganze auch dramaturgisch gebaut, dieser Roman?
Ich habe dafür gar nicht ein richtiges Wort gefunden. Vielleicht Rechercheroman, gibt's das? 400 Seiten lang verfolgen wir seine Suche nach dieser ambivalenten Heldin. Und er macht das mal im Erzähl-, mal im Protokollstil aus ganz verschiedenen Perspektiven. Wir müssen uns das so vorstellen, also einmal aus der Gegenwart heraus, indem sich der Ich-Erzähler ja von der inzwischen gealterten und auch inzwischen alkoholkranken Ex-Agentin die Geschichte erzählen lässt. Hier spielt er ihren eigenen Tonfall ein, lässt sie in ihrem Ton erzählen, der ist mal schnoddrig, naiv, manchmal aber auch sehr reflektiert. Aber dieser Erzählstrang wird immer wieder gebrochen durch die Protokolle der Uta, die sie selber verfasst, über die Menschen, die sie beobachtet, und durch die Protokolle der Stasi selbst, die über IM Anna Bericht erstatten. Also jeder beobachtet hier jeden. Das ist manchmal auch recht sperrig festgehalten, holperig in der Sprache des MFS, manchmal wirklich nicht so eine flüssige Lektüre.
Das heißt, über diese Protokolle kriegt der Roman auch einen protokollartigen, bürokratischen Ton?
Ja, also ein Glück nicht. Denn wir müssen es uns so vorstellen, dass er nicht nur die Akten erzählen, sondern auch Uta erzählt und der Erzähler erzählt. Alle zusammen erzählen eine Geschichte, ein Leben. Und dadurch nimmt es diese Schwere, die durch die schwarzen Balken, die manchmal durch den MFS die Namen ausblenden, nimmt es das wieder. Ich glaube, gerade in dieser Aneinanderreihung von den Protokollen, von den Lebensberichten, manchmal sind auch Quittungen dabei oder Vereinbarungen mit der Stasi. Alles druckt Clemens Böckmann ab, dass er damit umso eindrücklicher dieses Lebensalbum der Uta darstellen kann. Auf der anderen Seite fand ich sehr faszinierend, wie er es schafft, wie durch ein Kaleidoskop all die Grautöne der DDR nochmal aufleben zu lassen, mit allem Mief und Pief, der natürlich dazugehörte, aber der auch so die DDR auszeichnete. Ich finde besonders interessant, das habe ich wirklich sehr gerne gelesen, wenn wir mit Utas Protokoll nochmal in die Wohnung gehen, der Menschen, die sie beobachten sollen, nochmal in die Hotelzimmer gehen. Alles spielt ja in den 70er, Anfang der 80er Jahre in der DDR. Da sehen wir die Schrankwände, die Gardinen, die Vasen, aber auch prekäre Lebenssituationen, wie ihre eigene Wohnung so dünne Wände hat, dass ihr die Klospülung einfriert. Alles nimmt Clemens Böckmann haargenau auf. Und dieser genaue Blick, der kann die erdrückende Realität eines Systems festhalten, ja, in dem jeder auf jede schaut. Ja, und wie sich die Schlinge von Überwachung und Kontrolle immer mehr zuzieht. Für mich ein verstörend gut geschriebenes Buch.
Das Buch von Clemens Böckmann, Was du kriegen kannst. Im Hansa Verlag ist der Roman erschienen mit 416 Seiten. 24 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Elke Schlinsog.
Straßenkritik.
Ich heiße Magdalene Pennert und ich bin jetzt gerade auf ein Buch gekommen von Uwe Wittstock, Marseille 1940, wo die gesamte literarische Elite der damaligen Zeit, Benjamin, Hannah Arendt, ganz viele Namen, Die sind von den Nazis geflohen nach Frankreich und Frankreich wurde dann von den Nazis überrannt, aber der Süden von Frankreich nicht. Und da sind die in den Süden gefahren und die sind also in schrecklichen Lagern. Aber die Hoffnung ist, dass sie nach Amerika kommen. Aber ich bin erst auf Seite 50 ungefähr, aber es zieht mich sofort rein. Ich weiß jetzt, was die durchgemacht haben.
Magdalena Pennartz liest in Pfaffenhofen, Marseille 1940 das Buch von Uwe Wittstock, das ist im CH Beck Verlag erschienen mit 350 Seiten.
Neue Krimis.
Es wird ja deutlich früher dunkel jetzt, das ist nicht schön, aber es hat auch Vorteile, dass man mehr Zeit hat, mehr Gelegenheit, um sich mit einem aufregenden Buch aufs Sofa zu kuscheln. Und dafür gibt es jede Menge Material mit unserer neuen Krimi-Bestenliste, die ist heute rausgekommen. Kolja Mensing aus unserer Redaktion hier im Deutschlandfunk Kultur gehört zur Jury der Krimi-Bestenliste und jetzt ist er hier im Studio. Hallo Kolja.
Hallo, hallo Frank.
Auf Platz 1 der Novemberliste steht jetzt ein Titel, der ist neu auf die Liste gekommen, das Buch Zu nah am Abgrund von Pascal Garnier. Das ist ein französischer Schriftsteller, Pascal Garnier, der schon 2010 gestorben ist. Und das Buch, das jetzt auf Platz 1 steht, das ist in Frankreich schon im Jahr 2000 erschienen. Also eigentlich ein älterer Titel. Warum ist die Krimi-Jury jetzt so begeistert davon?
Ja, Pascal Garnier ist oder war in Frankreich sehr bekannt und er wird aber tatsächlich erst jetzt für den deutschsprachigen Raum entdeckt mit Kriminalromanen, die sehr fest in dieser französischen Tradition des Roman Noir stehen. Und das gilt auch für Zu nah am Abgrund, unseren neuen Platz 1. Das ist eine Geschichte wie aus so einem Claude Chabrol-Film. Im Mittelpunkt steht Eliette, eine Frau, Mitte 60, Witwe, die sich aus Paris zurückgezogen hat in ihr Landhaus im Süden und dort so ein ja irgendwie trostloses, einsames Leben führt, bis sie dann eines Tages einen Anhalter aufliest, einen sehr attraktiven jüngeren Mann, den sie gemeinsam mit seiner ja, nur so halb erwachsenen Tochter bei sich aufnimmt, um ein bisschen Leidenschaft in ihr Leben zu bringen. Und das geht ganz furchtbar schief.
Und wenn du sagst, so ein bisschen wie Claude Chabrol oder auch in dieser Tradition des französischen Roman Noir, heißt das, dieser Krimi ist eher traditionell erzählt?
Ja, ich würde vor allem sagen, minimalistisch erzählt. Es passiert hier zwar eine ganze Menge. Also Eliettes Geliebter hat gerade erst Menschen getötet. Seine Tochter und er sind in so einen Drogendeal verwickelt. Außerdem wird eine inzestuöse Beziehung zwischen den beiden angedeutet. Das ist natürlich eine hochexplosive Mischung. Aber Pascal Garnier verbaut diese Geschichte so auf wie so ein Uhrmacher auf ganz, ganz kleinem Raum. Dieser Krimi hat also nicht mal 140 Seiten. Und trotzdem sind eben alle Elemente des Roman Noir da. Dieser zynische Blick auf die bürgerliche Gesellschaft, schwarzer Humor, aber auch die Verweise auf die gewalttätige Geschichte Frankreichs im 20. Jahrhundert, in diesem Fall ganz knapp, aber sehr wirkungsvoll, der Algerienkrieg, der hier plötzlich aufblitzt. Also das ist ein Krimi, in dem alles da ist, was schon mal da war. Das heißt, Zu nah am Abgrund ist eigentlich so ein Spiel mit der Tradition. Ich würde sogar sagen, ein riskantes Spiel mit der Tradition. Man hat das Gefühl, dass Pascal Garnier diese Genrebausteine hier so stark komprimiert oder ausquetscht, dass danach eigentlich nichts mehr kommen könnte.
Aber was die Krimi-Jury jetzt so, unsere Jury so überzeugt hat, dass dieses Buch auf Platz 1 gelandet ist. Und apropos Tradition, wie ist das dann mit den anderen neuen Titeln auf der Liste? Wie wichtig ist die Krimi-Tradition auch für andere Bücher?
Also ein ganz aufregendes Beispiel ist ein Krimi, der von etwas weiter weg zu uns gekommen ist. Das Parfüm des Todes, das ist das Debüt von Katniss Xiao, einer Autorin aus Taiwan. Es geht um Yang Ning, eine junge Frau, die als Tatortreinigerin arbeitet. Das ist natürlich eine ziemlich unangenehme Arbeit, die sie allerdings aus einem ganz bestimmten Grund macht. Yang Ning hat nach dem Tod ihres jüngeren Bruders ihren eigentlich sehr feinen Geruchssinn verloren. Und nur der Geruch einer Leiche, der Verwesungsgeruch, kann ihn vorübergehend wieder reaktivieren. So, und dann kommt das Krimi-Motiv ins Spiel. Yang Ning entdeckt bei der Arbeit Hinweise auf einen Serienmörder, der Parfümgeruch bei seinen Opfern hinterlässt. So, Frank, und jetzt kommt die Quizfrage an dich. Morde und Parfüm. An welches andere, doch recht bekannte Buch würdest du zuerst denken?
Fängt der Autorname vielleicht mit Süß an und hört mit Kind auf?
Ja, das ist richtig. Patrick Süß geht das Parfüm. Daran denkt man sofort. Und auch in Taiwan müssen Leser und Leserinnen sofort daran denken. Das ist ja tatsächlich einer der erfolgreichsten deutschen Romane auf dem internationalen Markt. Mhm. Der wird auch in China und Taiwan gelesen. Und also das ist das Verrückte an diesem Krimi. Katniss Xiao nimmt ganz direkt Bezug auf Patrick Süskinds Parfüm und übrigens genauso direkt auf Thomas Harris und das Schweigen der Lämmer. Also die berühmte Szene aus der Verfilmung, die haben wir, glaube ich, alle vor Augen, in der Anthony Hopkins da in der Gefängniszelle über das Parfüm von Jodie Foster spricht. Das und vieles andere wird von Katniss Chow nur so ganz leicht verändert als Material für ihren Roman benutzt. Und das ist komisch, aber für mich war das ein völlig faszinierendes Leseerlebnis. Das Parfüm des Todes, das ist so ein Krimi, der auf gewisse Art gar nicht originell sein will und der trotzdem am Ende so eine ja, ganz eigene, für mich sehr jung wirkende und auf recht bedrückende Art dann sehr spannende Geschichte erzählt. Ganz toll.
Damit waren wir in Taiwan, vorher waren wir in Frankreich. Wie sieht es denn aus mit Deutschland? Da gibt es einen einzigen Neueinstieg aus Deutschland auf der Novemberliste jetzt. Holger Carsten Schmidt mit Finsteres Herz. Was sind die Qualitäten bei diesem Buch?
Das ist der zweite Band einer Krimireihe, die im Nordosten Deutschlands spielt, rund um Schwerin. Band 1 hieß Die Toten von Mano. Es war sehr erfolgreich und ist dann auch so als Miniserie von der ARD verfilmt worden. Es lag also nahe, hier eine Fortsetzung zu machen. Diesmal geht es um das Thema Menschenhandel und moderne Sklavenarbeit. Und wir treffen dann am Anfang auch gleich auf das Ermittlerduo, das wir schon aus Band 1 kennen, Lona Ment und Frank Elling, Polizistin und Polizist, die beide privat ja, ganz schön was zu buckeln haben. Und die aber, also Achtung, jetzt kommt's, die gleich am Anfang von Finsteres Herz beide erschossen werden.
Oh.
So, und da fühlt sich natürlich der Krimi-Systemanalytiker in mir sofort angesprochen. Wie soll das denn jetzt funktionieren? Also eine Reihe, in der die sorgfältig etablierten Protagonisten bereits am Anfang von Band 2 ums Leben kommen. Und okay, es wird natürlich in Rückblenden erzählt, das liegt nahe. Wir befinden uns also auf zwei Erzählebenen, aber diese beiden Erzählebenen sind, und das merkt man erst später, viel enger miteinander verbunden, als man am Anfang denken würde. Und es ist schwer, darüber zu sprechen, ohne zu spoilern, aber Finsteres Herz ist auf jeden Fall was für alle, die sich in einem Krimi gern so richtig von einem originellen Twist überraschen lassen wollen.
Wir hätten jetzt noch kurz Zeit für einen ganz persönlichen Liebling auf der Liste, wenn es sowas noch gibt für dich, außer den drei Empfehlungen, die wir schon gehört haben.
Ja, ich würde total gerne Una Mannion erwähnen. Sag mir, was ich bin. Das ist ein Titel, der aus den USA kommt und auch hier fällt auf den ersten Blick vor allem die komplex geschachtelte Bauweise auf. Es sind gleich 5 oder 6 Erzählebenen, auf denen Una Mannion die Geschichte einer jungen Frau namens Ruby erzählt, die als kleines Kind ihre Mutter verloren hat. Ruby selbst hat kaum Erinnerungen an ihre Mutter, weil ihr Vater, mit dem sie seitdem ziemlich einsam an der Grenze zu Kanada lebt, nie über sie spricht. Und die Krimi-Einstiegspunkte sind ja eigentlich klar. Warum ist die Mutter damals verschwunden? Welche Rolle spielt der Vater in dem Zusammenhang? Es geht um Verbrechen. Das ist allerdings im Grunde genommen nur Beiwerk. Kern ist die Beziehung zwischen Ruby und ihrem Vater. Und diese Beziehung ist von Anfang an durch ja, so eine Atmosphäre von Angst und Gewalt gekennzeichnet. Und was das für eine Art von Gewalt ist, möglicherweise keine körperliche Gewalt. Das versteht man erst, wenn man nach und nach diese verschiedenen Zeitebenen von Sag mir, was ich bin, durchschritten hat. Und man macht es gern, weil die Una Mannion sehr breit und schön und episch erzählt. Und gleichzeitig färbt sich dieser Roman aber von Seite zu Seite immer dunkler ein. Das ist nicht so leicht zu ertragen, aber ist ganz sicher der anspruchsvollste Krimi auf unserer aktuellen Liste. Und ganz sicher ein Roman, den man auch lesen wird, wenn man jetzt vielleicht mit Krimi im engeren Sinne doch nicht so ganz viel anfangen kann. Und ich mir ja eigentlich nicht vorstellen kann, dass es solche Menschen gibt.
Da spricht wieder der Krimi-Systemanalytiker Kolja Mensing hier über die Krimi-Bestenliste im November. Die finden Sie auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de auf der Seite mit den Büchern des Monats. Vielen Dank, Kolja.